Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Sven Rittau. Herzlich willkommen, Sven.
Erik, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier virtuell treffen.
Großartig. Wir kennen uns schon seit 20 Jahren. Wusstest du, dass wir damals hatten wir beide denselben VC in unserem, du warst damals bei Zooplus, ich habe damals Valentins gegründet und wir hatten unsere Freunde von der Buddha Beteiligungsholding gemeinsam auf der Cap Table, da haben wir uns kennengelernt. Du bist aus meiner Sicht eine der führenden und schildernden Köpfe, wenn es darum geht, E-Commerce, Unternehmertum und auch etwas, was ich erst in den letzten Jahren an dir entdeckt habe, das Thema persönliches Lernen, Wachsen, Connection zu Menschen weiterzuentwickeln, vorangetrieben hast und ein ganz toller Gesprächspartner, ganz toller Mensch. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Wir wollen heute über zwei Schwerpunktthemen setzen, einen kurzen Schwerpunktthema, sondern das die Learnings aus der Krise und dann die Beobachtungen, die du aus dem K5-Umfeld gemacht hast, was sich gerade in dem Markt tut, was eigentlich die erfolgreichen Advertiser und erfolgreichen Unternehmen gerade von den weniger erfolgreichen unterscheidet. Und mal gucken, wo es uns hintreibt. Bitte stell dich doch erstmal ganz kurz selbst vor. Oder kurz, stell dich so lange vor, wie du möchtest.
Alles klar. Ja, Erik, vielen Dank. Also für die Blumen muss ich erstmal alle zur Seite schieben jetzt hier. Geht natürlich auch in deine Richtung. Also ich glaube auch die erste Begegnung war auf dem ersten Portfolio-Tag, glaube ich, bei Boda in Berlin, mich zu erinnern, wo ich dann auch gemerkt habe, oh, ein ganz smarter Bursche, der ja den Weg, den du jetzt begangen hast, den habe ich damals eigentlich schon gesehen, nämlich mit deiner Marketing-Spezialisierung. Also ich habe selten jemanden getroffen, der so tief in den Themen drinsteckt und auch so eloquent das auch und so leicht verständlich verkaufen kann. Insofern vielen Dank für die Einladung. Ich hatte im Vorgespräch dir auch schon gesagt, dass da, wo ich jetzt bin, das ist so ein bisschen wie so Steve Jobs gesagt hat, so connecting the dots zu einer großen roten Linie, weil, wie du richtig zusammengefasst hast, das Thema thematisch Onlinehandel, E-Commerce war schon immer das, was ich machen wollte. Ich wollte schon immer unternehmerisch tätig sein. Ich habe letztens nochmal überlegt, meine erstgemalten Logos mit 14, glaube ich, rausgekramt. Damals Sven Rittau Industries, soweit habe ich es jetzt bisher noch nicht geschafft, aber wer weiß, was noch kommt.
Aber du bist ja immerhin Gründer Mitgründer eines deutschen Unicorns, ne? Davon gibt es ja nicht so viele.
Ja, genau. Also Zooplus haben wir 99 gegründet nach einer zweijährigen Beraterkarriere bei Roland Berger, wo ich wirklich viel gelernt habe, ohne dass ich wahrscheinlich auch nicht meinen Erfolgsbeitrag hätte leisten können bei Zooplus. Der Unicorn-Status, der ist gerade so ein bisschen, war in letzter Zeit ein bisschen am Wackeln, weil die Financial PR meiner Meinung nach nicht so ganz so gut ist von Zooplus. Aber ich glaube, sie liegen bei der Bewertung jetzt immer noch von 800, 900 Millionen Euro. Was ja nah dran ist.
Da muss man sich nicht für schämen.
Nee, ich bin auch weiterhin Aktionär und es ist auch die fast immer noch die größte Vermögensposition in meinem Portfolio, weil ich immer noch an das Potenzial des Gesamtsegments glaube und eben auch das Potenzial der Firma da auch noch sehe. Also, opala, jetzt habe ich mich hier der dritte Punkt, den ich noch sagen wollte, der dritte Punkt, den ich noch sagen wollte, ist so das Thema, was mich wo jetzt hingetrieben hat, wo ich jetzt bin mit diesem K5-Konferenzkonstrukt, die Freude an Begegnungen mit spannenden Leuten. Also ich habe ja auch einen eigenen Podcast, ähnlich wie du, den Cheftreff. Das ist so für mich so die größte Freude, sich auf Menschen vorzubereiten, deren Lebenswege zu lernen. Und das alles findet sich gerade so wieder in dem K5-Konstrukt, wo wir ja einmal im Jahr so 3.500 Leute zusammenbringen aus der Branche in Berlin für 2 Tage, um eigentlich letzten Endes voneinander zu lernen und eben auch möglich zu machen untereinander. Und das ist so ein bisschen das, was ich so getan habe die letzten jetzt fast schon 21 Jahre.
Also, wow. Wahnsinn, ne? Was bist du für ein Jahrgang eigentlich? Wenn du schon 21 Jahre, dann bist du ja bestimmt auch irgendwie so ein 70er-Jahrgang.
Ja, 71,
ja. Ja, guter Jahrgang. Die, Die K5 für diejenigen, die jetzt mehr im Marketing zu Hause sind und nicht so viele Berührungspunkte zum E-Commerce oder dem, wie wir früher gesagt haben, den Distanz- oder Versandhandel. Die K5 ist ja so ein bisschen, was die Rockstars im Verhältnis zur Demexco gemacht haben, ist so ein bisschen, was die K5 erreicht hat gegenüber dem, die Älteren unter uns werden ihn noch kennen, den Versandhandelskongress oder die Neocom. Aus der alten Welt. Ein Format, was sehr stark, ne, durch am Anfang durch Jochen Krisch und seinem noch, da glaube ich, weiß gar nicht, wie groß das Team damals war, dann bist du da irgendwann dazugekommen. Und die K5 ist also mindestens im deutschsprachigen Raum, vermutlich sogar im europäischen Raum, die führende Veranstaltung, wo E-Commercer vom Grown-up über den etablierten Player bis zum Start-up sich treffen, sich austauschen, also Abstand, die führende Plattform aus meiner Sicht und sehr stark durch so eine intrinsische Motivation der Macher irgendwie geprägt. Und ich finde das so die Parallele zu den Online-Marketing-Rockstars, finde ich, dass du da merkst, die Leute, die das machen, nicht, weil sie eine Konkurrenz machen wollen, sondern die machen das so ein Format, weil sie diese Begegnung schaffen wollen und dieses Wissen vermitteln und diesen relevanten Erfahrungsaustausch ermöglichen wollen. Wie ist denn das jetzt gerade so in der, wir wollten ja kurz über Krise sprechen, ist da jetzt irgendwie gerade doofe Zeit für Veranstalter? Wir haben schon so ein bisschen so einen Galgenhumor, ne? So, ja. Aber erzähl mal so, wie steht's denn jetzt gerade um die K5?
Ja, also wir sind ja wie doch einige andere Branchen ja auch von sowas betroffen. Also Bundesliga oder Sport findet ja auch alles nicht statt, muss man sagen. Auch natürlich nachvollziehbar. Das hat uns jetzt schon sehr getroffen. Das heißt also wir haben jetzt noch ein bisschen gewartet, weil wir waren relativ spät dran, jetzt Ende Mai, aber der Mai-Termin ist definitiv jetzt vom Tisch und so wie es aussieht, auch ein Alternativtermin im Sommer, der wird nicht klappen. Wir haben ja das Konzept ready in der Schublade, also insofern ist es jetzt schon was wir, wenn es wieder möglich sein sollte, also jetzt wirklich nicht gegen den Willen natürlich der Behörden oder so. Aber wenn man so ein Event machen könnte, dann würden wir den schon im Herbst jetzt diesen Jahres machen wollen, weil es auch die 10-jährige Jubiläumsveranstaltung jetzt wäre. Im Worst Case würden wir es dann eben 2021 machen. Das bringt natürlich schon eine Challenge mit sich, weil, wie du gesagt hast, ich bin jetzt hier kein professioneller Eventanbieter mit 750 Veranstaltungen, sondern genau wie beim Philipp und seinem Team treibt uns die Passion für das Thema. Das ist auch, glaube ich, meiner Meinung nach der große Erfolgsfaktor für diese Art von Veranstaltung, dass du Leute hast, die für das Thema brennen, die auch experimentieren wollen, die, du merkst ja sofort in Jochen oder auf der Bühne ist oder wenn ich Leute treffe, dass wir einfach eine Begeisterung haben und uns ist es schon sehr, sehr wichtig, wer auf der Bühne steht. Also es ist nicht so eine Beliebigkeit drin, die, also dieses, wir haben so einen Claim, der sagt Content first. Und learn from the best. Das ist so ein bisschen so, das ist so der Ansatz. Und das ist die Frage, wie man es jetzt sozusagen in der Krise wieder weiter ausspielen kann. Da können wir gerne noch tiefer reingehen. Aber aktuell kann ich die Veranstaltung nicht machen. Ja,
die nochmal eine Lanze für die K5 zu brechen. Das ist ja nicht nur, wer da auf der Bühne steht, sondern, klar, du sagst es mit Content first, sondern auch, was die wie sagen. Ne? Es gab ja auch schon... Gut, es gibt ja oft so irgendwie, dass die Brand des Unternehmens oder irgendwie die hierarchische Stufe des Redners irgendwie beeindruckend sind, aber das, was die sagen, wie sie sagen und vor allen Dingen, wie ihr sie dann auch befragt. Ne? Das sind ja vor allen Dingen, das sind ja sehr viele auch Interviewformate. Das ist ja selten so, dass da einer wie so eine Art vorgeturnte PR-Präsentation da abliefert, sondern da geht es ja wirklich auf den Kern der Herausforderung, der Chancen und Risiken der wirklichen Treiber. Und das, glaube ich, macht so ganz besonders. Und ich glaube, da auch jeder, der auf die K5-Bühne geht, wenn er das dann darf, ist sich darüber bewusst, dass er da nicht einfach so eine Teflon-Präsentation abhalten kann, sondern dass er da in der Lage sein muss, auch wirklich auf echt herausfordernde Fragen von euch beiden irgendwie dann auch antworten muss. Und das ist natürlich der super Nutzwert für diejenigen, die da mitmachen und sich diesem Austausch darstellen.
Ja, ich kann ein paar Anekdoten natürlich auch zu erzählen, weil viele Leute glauben halt auch, man kann sich bei uns reinkaufen. Also wir haben natürlich auch so eine Messe und Sponsoren und so weiter.
Warum denken die Leute das, dass man sich auf so eine Veranstaltung reinkaufen kann? Das ist ja verrückt.
Ja, ich glaube, weil das wahrscheinlich auf vielen Veranstaltungen so geht. Bei uns ist es so, Bei uns ist es so eher, sagen wir, Hauptbühne geht nicht. Und wir sind dann aber auch so, dass wir sagen, wir nehmen dann auch mal einen Produktanbieter auf die Bühne, weil wir sagen, hey, das ist relevant für die Leute. Und dann sagen, ja, aber das ist auch ein Dienstleister. Ja, aber das Produkt ist geil, weil es bringt die Branche nach vorne. Ja, dann hat er halt umsonst PR. Ja, das kann sein, ja. Aber wir hatten zum Beispiel jetzt auch den Fall mit einem großen Händler mit dem Anfangsbuchstaben A, der eine Vielzahl natürlich auch von Serviceprodukten anbietet. Und wenn so einem Konzern dann sprichst, dann...
ein Händler, der auch gleichzeitig noch eine Plattform hat?
Ja, genau. Und auch Serverleistung zum Beispiel anbietet. Und wenn du dort dann mit diesem Konzern sprichst, dann hast du natürlich, sprichst du mit der PR und dann kriegst du jemanden als Speaker vorgeschlagen und dann eine Woche vorher wird der Speaker ausgetauscht, der kennt das Deck gar nicht und irgendjemand hat dieses Deck gebastelt und dann haben wir das Deck angeguckt, eine halbe Stunde vor der Präsentation und haben einfach mal von den 37 Slides 29 rausgeschmissen, weil wir gesagt haben, sorry, der Typ hat, das Gesicht wurde immer länger, ja. Und er hat es relativ cool genommen, aber wir haben ja gesagt, nee, also sorry. Und wir haben nachher, lustigerweise ist dann ja so eine Situation, dass dann sich derjenige beschwert, der dann dem die Slides gestrichen worden sind. Aber wir haben es dann umgedreht und gesagt, Leute, wenn ihr jemals wieder auf die Bühne wollt, so nicht. So, und es hat funktioniert. Ja?
Also, das ist vermutlich eine Erfahrung, die Alibabas oder Amazons dieser Welt nicht regelmäßig haben. Aber das ist auch, glaube ich, eine ganz große Herausforderung, gerade mit US-amerikanischen, also ich glaube, mit chinesisch geprägten Playern sowieso. Das hat man ja auch an anderen Veranstaltungen hier in Hamburg schon gesehen, dass das da schwer ist, da so wirklich auf den Kern runterzukommen. Aber diese gerade von die Entschuldigung ist ja immer die Börsennotierung dieser Gesellschaften, dass die im Grunde sich nicht trauen, irgendwas zu sagen, was nicht mit ihrer Konzern-PR irgendwie abgestimmt ist. Aber ihnen was rauszunehmen, was einfach nur den Werbeblock ausmachen würde, das finde ich einen total guten, super Schritt von jedem Veranstalter, weil das den Mehrwert für das Publikum natürlich dramatisch steigert, wenn die da nicht die Zeit verschwenden mit ihrem Teflon-PR-Geblubber. Ja, wie ist das für dich? Also wir nehmen diesen Podcast heute am 17. April auf. Wir standen in der ganzen Zeit dieser Krise auf unterschiedlichen Kanälen in Kontakt. Wie war das für dich so als Unternehmer, diese Achterbahnfahrt, unterstelle ich mal, gerade weil du, das ist ja euer Hauptevent, die K5 neben den anderen Formaten, die ihr noch so habt. Du musst vielleicht auch später nochmal zu eurem Glorfonds was sagen, aber wie war diese Achterbahn für dich so in den letzten 5 Wochen?
Ja, es ist ja nicht die erste Krise, die wir beide ja durchmachen. Also 2001 haben wir den neuen Marktcrash gehabt, also wo wir sagen auch finanzierungstechnisch atomarer Winter war oder nuklearer. Dann 08, 09 die Finanzkrise, die ja eigentlich im Prinzip keine realwirtschaftliche Krise war, aber sich dann darauf ausgewirkt hat. Und das Ding ist jetzt schon nochmal gefühlt anders, dass du eigentlich sagen kannst, du kannst so, wie du gewohnt bist, dein Geschäft nachzugehen, kannst du nicht operieren. Und du hast im Prinzip jetzt auch im Prinzip von einem Tag auf den anderen deine Planung von Umsatz ist auf einfach mal null in unserem Fall. Und das stellt dich natürlich vor Herausforderungen, insbesondere liquiditätsseitig. Das ist jetzt schon challenging und egal, wie viele Aktien ich noch in Surplus habe, das heißt ja nicht, dass ich das Geld jetzt in der Bank habe, um zu sagen, ich finanziere jetzt mal die nächsten 15 Monate hier die Firma durch. Also ich habe das auch öffentlich gemacht. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben einfach so einen YouTube-Kanal gestartet und haben gesagt, hey, ich möchte gerne drüber sprechen, ich möchte gerne die Leute auf meine Reise mitnehmen und auch wirklich offen, ungefiltert meine Schwierigkeiten darstellen. Habe ich auch gesagt, also wir haben jetzt einen Finanzbedarf von 500.000 Euro bis im Worst Case nächstes Jahr Juni. Und das muss ich jetzt irgendwie hinkriegen, da bin ich jetzt gerade dran. Das ist so die eine Seite. Das andere ist natürlich emotional. Also du läufst ja erstmal gegen eine Wand, dann fängst du an, kennt ja jeder die 4 oder 5 Phasen der Trauer, je nachdem, welches Modell du nimmst. Da bist du erstmal bist du in Denial, ja, das kann ja nicht sein. Und dann fängst du an zu schimpfen. Alles Vollidioten, ja, und habe ich auch alles gemacht. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, okay, was ist, wenn das jetzt sozusagen die Rahmenbedingungen sind, unter denen ich operieren muss? Also ein bisschen so wie, ja, du hältst an einer roten Ampel an, das ist eine Regel und die hält sich wieder. Warum parkst du vorm Supermarkt, auch wenn keine Autos da stehen zwischen diesen zwei weißen Streifen und fährst einfach nicht, stellst dich quer hin? Also diese Konditionierung. Da habe ich gesagt, okay, ich konditioniere mich einfach auf dieses Setup jetzt und bin einfach und schau, wie ich damit jetzt umgehen kann. Ja. Und das hat mir jetzt eigentlich relativ stark geholfen, in der, wie wir jetzt sozusagen das Unternehmen weiter gestalten. Und ja, und dieser YouTube-Kanal hat mir dann auch geholfen, weil ich musste jeden Tag irgendwie strukturiert eine Message rauslassen und sagen, was ist der Fortschritt, den ich mache? Was sind meine Erkenntnisse, die ich habe? Und ich, ja, also sag mal so, heute geht es mir besser als vor 5 Wochen, obwohl die Situation sich objektiv nicht geändert hat. Das Einzige, was wir jetzt wissen, bis zum 31. August können wir keine Veranstaltung machen. Und wir können ja auch noch drüber sprechen, was wir uns jetzt in den letzten 5 Wochen eben ausgedacht haben. Also das ist so ein bisschen...
Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Bitte schaut einmal unter digitalforward.de/jobs auf unsere aktuell offenen Stellen. Wir suchen Marketing-Consultants und Kanalspezialistinnen und Spezialisten. Schaut da mal rauf. Das wird, glaube ich, dann ganz gut beschrieben, was wir so treiben. Wenn ihr eine genaue Vorstellung haben wollt, was wir so tun, meldet euch bei uns. Wir machen zum Beispiel für gerade jetzt einen führenden B2B-Software-as-a-Service-Anbieter machen wir ein Marketing-Audit. Da geht es darum, wo Effizienzpotenziale gehoben werden können, wo also Wachstumsmöglichkeiten noch sind. Und dann schauen wir natürlich nicht nur auf die Kanalebene, sondern wir helfen auch unseren Kunden zum Beispiel, die Organisation effizienter zu machen, die Steuerungsregeln richtig gerade zu ziehen und auch zum Beispiel den Technologieeinsatz zielgerichtet einzusetzen, so dass dieses Unternehmen dann hoffentlich am Ende unseres Audits deutlich wettbewerbsfähiger ist und die Prioritäten richtig setzen kann. Wir sind unabhängig, wir sind keine Agentur, wir brauchen aber ständig wirklich erfahrene Menschen, die uns dabei helfen, unsere Kunden zu unterstützen. Deshalb wäre es schön, wenn ihr euch bei uns meldet. Es würde total helfen, wenn ihr mindestens 2 Jahre relevante Berufserfahrung habt im Performance-Marketing-Bereich, also im Digital-Marketing, gerne auch aus der Startup-Welt oder aus der Grown-Up-Welt. Vor allen Dingen ist wichtig, dass ihr selbst Hands-on-Erfahrung habt und ein hohes Interesse an analytischen, methodischen Vorgehen. Wir sitzen momentan alle im Homeoffice, aber hoffentlich bald wieder in den hohen Bleichen mitten in Hamburg. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch bei uns meldet. Vielen Dank.
Ich würde gerne nochmal zu deinen größten Learnings aus dieser Krise, gerade nochmal nicht nur aus eurer Perspektive, sondern auch aus deiner Marktbeobachtungsperspektive gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich würde jetzt ganz, ganz genau noch einmal so den Bogen zu deiner Beobachtung, weil du bist ja klar primär Unternehmer und Veranstalter dieser führenden E-Commerce-Konferenz, der K5, und sonst aber auch noch managst du diesen, ich weiß gar nicht, ob du das alleine machst oder wer da noch alles im Hintergrund aktiv ist, den Glorfonds, so an den, also ein Fonds, der meinem Verständnis nach primär in den modernen Handel investiert, um es mal so auszudrücken. Aber du hast ja auch immer noch aus deiner Ursprungspassion des Online-Marketings immer noch eine sehr gute Beobachtung überhaupt, wie sich Advertiser, wie sich Brands in diesem Markt weiterentwickeln, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Und das fand ich sehr, sehr, sehr beeindruckend, so in den Vorgesprächen dazu, was du so für Perspektiven einnimmst, welche Advertiser denn aus deiner Sicht so wirklich sich jetzt besonders gut schlagen und sich diesen neuen Herausforderungen, gar nicht so den Krisenherausforderungen, sondern den neuen Herausforderungen, die im Grunde die digitale Welt mit sich bringt, wie diese Advertiser sich aufgestellt haben. Wir haben ja so ein paar Unternehmen schon so uns rausgepickt, wollen wir die einfach mal so durchgehen, welche Positivbeispiele du mitgebracht hast, über die wir dann sprechen können und vor allem aus den warum das so positive Beispiele sind?
Ja, gerne. Also ich glaube, dass, also recht einfach die, anders als zum Beispiel jetzt Alex Graf, den ich sehr schätze und der auch immer Teil der Konferenz, der K5-Konferenz des Programms ist, der ja eine sehr, sehr enge Sicht darauf hat, wie man erfolgreich noch sein kann in einer GAFA-Welt, haben wir ja, wenn ich mir das Programm anschaue, ja jedes Jahr einfach einen unglaublichen bunten Strauß an tollen Firmen, die auf der Bühne sozusagen ihre Stories da präsentieren. Also es gibt sozusagen einfach viele Ansätze und Lösungen, auch in einer Welt, die von Amazon, Alibaba, Facebook und Co. dominiert werden. Und die Frage, die wir auch immer stellen, ist sozusagen so ein Dreieck für mich. Was ist das Problem des Kunden? Was ist deine Lösung? Aber was ist vor allen Dingen das Ergebnis beim Kunden? So, und das ist, glaube ich, die Frage, die sich sowieso jeder, auch diese drei Fragen musst du stellen. Und dann hast du meiner Meinung nach, wenn du vom Kunden herkommst, immer irgendwie eine Berechtigung im Markt zu sein. Und ich habe mir jetzt einfach mal, wo ich großer Fan bin, sind diese ganzen neuen Marken, die dann eben Huckepack fahren auf diesen Plattformen. Also Beispiel jetzt diese ganzen Influencer-basierten Marken. Ich hatte jetzt gerade die Monique Höll von Hello Body auch selber bei mir im Podcast, wo ich sage, Wahnsinn, in 4 Jahren auf 65 Millionen Umsatz. Letzten Endes hat sie gesagt, ja, der Kanal ist ja nicht Instagram oder Facebook, der Kanal, der Influencer ist der Kanal. Also wenn der Influencer jetzt so Richtung Direktvertrieb Tupperware-Modell zum Beispiel gehen würde, dann würden die da mitgehen. Also diese Erkenntnis zu sagen, ich betreue nicht Instagram, sondern ich habe Key-Accounts, die ich betreuen muss, die eigene Followerschaft haben und die muss ich sozusagen pflegen. So, das ist zum Beispiel ein schönes Modell. Wir hatten letztes Jahr auf der Bühne die Leute von BSDN, was in eine ähnliche Richtung geht, die hier in München so aus dem Hip-Hop-Sport-Umfeld kommen, mit einem Laden gestartet sind und innerhalb kürzester Zeit zu den T32 oder 33 Top-Accounts von Nike geworden sind für Schuhe, weil, sagen, ihre DNA ist Streetwear, weil sie es halt gelebt haben über Partys, die sie gemacht haben. Da war so der Claim, so dieses Real Recognize Real. Also auch da Frage, was ist die Essenz deiner Marke und wie spielst du sie aus? Und da kannst du natürlich dann extrem gut jetzt über die viralen neuen Medien gehen. Und das sind so Sachen, die ich halt super spannend finde, die ich auch echt total feiere.
Ja. Das kann ich gut nachverstehen. Vielleicht auch nochmal vor dem Hintergrund, in welchen Märkten die sich diese Unternehmen, gerade die letzten, also die zwei, die du gerade genannt hast, die bewegen. Also gerade zum Beispiel bei Hello Body finde ich es besonders beeindruckend, dass die ja im Grunde in so einem, könnt ihr jetzt despektierlich sagen, die sind ja in so einem Commodity-FMCG-Marktumfeld unterwegs. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass es da jetzt irgendwie, dass das ein wenig besetzter Markt ist, sondern das ist ja, eigentlich ist das ja die Todeszone, ne? Das ist der Quadrant, wo sie wirklich alle tummeln und wo es von jeder Positionierung, ne? Also vom Low-Entry Eigenmarkensegment bis zum High-Luxus-Segment wirklich alles gibt und die es geschafft haben, in wenigen Jahren nicht nur über 60 Millionen Euro Umsatz zu generieren, ich glaube auch noch in nicht nur einem Markt, sondern auch in mehreren Märkten und das auch noch auf einer profitablen Basis, was man so hören und sehen kann. Ne? So, und wenn du guckst, wie sich die anderen Advertiser im FMCG-Bereich dann schlagen oder wie sich dem Thema Influencer zuwenden oder wie sie versuchen, ihre Marketing-Prioritäten umzuwandeln, dann sieht man, finde ich, sehr deutlich, wie groß die Schere da auseinander geht. Und da kann man jetzt sagen, okay, die machen die Großen vielleicht einfach noch nicht konsequent genug. Das ist natürlich auch dramatisch schwerer bei dem Umsatzvolumen, was sie drehen. Man sieht aber vor allen Dingen, wie super adaptiv diese Player wie Hello Body und BSTN, die in Märkte reingehen, die eigentlich so von der reinen Betrachtung so, genau.
Total besetzt.
Genau. Eigentlich eine totale Todeszone sind.
Ja. Also das ist nicht Blue Ocean. Das ist definitiv, das ist The Red Sea.
Ja, man könnte sich drüber streiten, ne, was die natürliche Grenze dafür ist. Ne? Aber es gibt ja auch kein Naturgesetz mehr, dass jede FMCG-Marke irgendwie in die Milliardenumsatz-Dimension kommen muss, weil das entspricht ja auch noch der alten Distributions- und Media-Welt, dass Größe ein Ziel ist, nicht nur aus dem Selbstzweck heraus, sondern um einfach das Größe Effizienz mitbringt. Das ist ja eben in unserer E-Commerce-Welt, also zumindest im Marketing, nicht die natürliche Regel.
Ja. Nee, das ist ein guter Punkt. Ich glaube, man muss es vielleicht auch auf den Kopf stellen, weil bei denen, also wenn du jetzt sagst, du nimmst ein Beiersdorf jetzt oder so mit totalen Standardprodukten und die sagen, ja, wir machen jetzt Social Media, dann sagst du, ja, okay. Aber die neuen Marken sagen ja, okay, ich habe eine Zielgruppe, die ist sind junge Frauen, Naturkosmetik, coole Verpackung, gute Story. Wo sind die? Die sind halt alle auf den sozialen Medien. Also das ist eher so, du kommst von der Zielgruppe und sagst, welcher Kanal passt. Und bei einem anderen ist es so, ich habe ein Produkt, jetzt machen wir auch noch Social Media. Und da ist so ein bisschen, wo dann so der Bruch meiner Meinung nach drin ist. Und bei den Sneaker-Jungs ist ja genauso, du sagst halt, okay, die haben dann einfach auch zum Beispiel eine Story, ein Talent, eine Story, eine Inszenierung der Produkte zu machen, die halt so geil viral geht, dass dann eben die Leute sagen, okay, ich kaufe dann eben den neuen Shoe Drop bei den Leuten, weil die halt einfach eine ganz andere Glaubwürdigkeit haben.
Ja. Ja.
Also genau, das wäre eine spannende Sache. Vielleicht eine andere, wirklich super spannende Story, die komplett die andere Richtung ist, ist für mich McDonald's. Also ich bin kein McDonald's-Kunde. Also wirklich gar nicht.
Auch Verantwortung und Kinder.
ja, selbst die haben, also das Einzige, was wir uns reinpfeifen, sind die McSunday Eisbecher.
Nee, ja, okay.
Also so Süßkram.
Das geht, ja. Das ist nicht so schlimm.
Aber, und das ist für mich so das Paradebeispiel, wo du sagst, warum sind die erfolgreich? Weil das Essen so geil ist? Ja, nee, aber die Inszenierung, das ist so ein bisschen dieses, it's not what you do, it's how you do it. Und was mir an McDonald's jetzt auch gerade sehr gut gefällt, ich hatte den Nicolas von Sobbe, den VP Technology jetzt auch im Chef drauf, der kommt demnächst auch erst raus, aber der sagt im Prinzip, die haben zwar keinen E-Commerce, aber was die gemacht haben, die nehmen jetzt diese Mobile-Welle mit. Mhm. Und deren App ist halt einfach echt toll. Ja, die sagen Gamification, macht richtig Lust auf letzten Endes in diese Läden reinzugehen und dann einfach wieder auch da. Und das ist sowas, wo ich sage, da kommt jemand von der Marke, ja, ist ja, letzten Endes ist ja fast so eine Love-Brand, ja, und übersetzt das dann jetzt in neue Medien und zwar auf eine Art und Weise. Und das ist das Schöne an McDonald's ist zum Beispiel, sie haben keine so Shop-Legacy, wie halt jetzt viele klassische, auch eine Zooplus. Wie ziehst du das jetzt mobile? Ja, dann sagst du wieder, ja, musst ja 1000 Sachen reinpacken und die haben alles gestrippt und sagen, okay, es ist Angebote, es ist Gutscheine sammeln und dann kannst du noch irgendwie bestellen.
Ja, die haben garantiert auch Legacy, ne? So, nur sie gehen damit halt besser um, ne? Also genau wie du sagst, die strippen das halt auf die wesentlichen Essentials runter sind dann ausreichend fokussiert, weil ich glaube, das haben ja alle diese Unternehmen, diese großen Unternehmen gemeinsam, die eigentlich keine Ressourcenknappheit haben, ne? Die haben eher eine Knappheit an konsequenten Entscheidungen, um sich dann wirklich zu fokussieren. Ja. Wir hatten in unserem Vorgespräch über diese Love Brands und diese Personality Brands gesprochen. Und ich weiß aus gut unterrichteten Quellen, dass du gerade zum Anfang des Jahres, das muss irgendwie so Mitte Februar gewesen sein, in den Staaten warst und an einer ganz besonderen Veranstaltung teilgenommen hast. Berichte doch da mal davon, bitte.
Ja, ich habe jetzt, ich habe das schon, okay, ich muss ein bisschen ausholen. Ja. Ich habe mich eigentlich schon immer, wir beide kennen ja auch, sind ja auch beide EO-Mitglied, also der Entrepreneurs Organization. Das habe ich 2005 angefangen, wo es darum geht, so dieses, also einer der Claims ist the thirst for learning. Und ich habe dann irgendwann mal das für mich das so übersetzt, auch aus der Kampfsporthistorie, so dieses Modell des lernenden Meisters. Also klar habe ich jetzt schon ein bisschen was auf dem Kasten und ich habe schon ein paar Dinge erfolgreich gemacht, aber es gibt natürlich immer noch Sachen, die man lernen kann und auch von tollen Leuten und jeder kann einem immer was beibringen. Das ist so ein bisschen einfach meine Einstellung. Und da habe ich jetzt zurück bei EO, habe ich einfach auch viel Zugang bekommen zu tollen Speakern, zu diesen auch von anderen Unternehmern und Unternehmerinnen zu lernen. Und das ist ein Modell, was mir einfach echt viel Spaß macht und letzten Endes auch ein großer Baustein ist da, wo ich jetzt heute stehen darf. Und dann habe ich irgendwann mal jetzt entdeckt, dass es da in den USA natürlich auch noch mal ein paar andere Kaliber gibt und war jetzt sehr intensiv bei Tony Robbins. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, gibt es ja auch auf Netflix die Dokumentation. Ich muss sagen, der Typ ist, also wenn ich eins glaube, dann ist der Typ ist echt legit. Also der lebt halt das, was er da predigt. Und er ist halt sehr erfolgreich. Und das Coole an dem ist zum Beispiel, deswegen habe ich das auch gemacht, nicht nur wegen den Inhalten, sondern auch zu sehen, wie inszeniert der eigentlich seine Marke, und wie macht er einen Upsell auf seinen Veranstaltungen.
Ja.
Und das Spannende bei dem ist, und ich bin einfach echt ziemlich begeistert von seinem Produkt, er macht seine Kunden zu Fans.
Mhm.
Und das finde ich so auch einen echt geilen Claim. Weil bei ihm ist es so, wenn du da mal warst, die Leute gehen freiwillig hin und sagen, ich möchte arbeiten auf dem nächsten Event. Du kriegst kein Geld, du kriegst keinen Zuschuss für deine Reisekosten, deine Hotelkosten. Du gibst dem die Arbeitszeit, aber du bist in dieser Environment.
Ja.
Und ich meine, da bin ich noch nicht mit der K5, aber es ist auch geil, dass deine Kunden sagen, ey, lass mich bitte für dich arbeiten. Also ich finde das einfach den Hammer. Und das ist so ich sage, ich möchte gerne, und das sehe ich beim Philipp Westermeier auch so ein bisschen bei der OMR, so eine Love-Brand, da hast du Fans, die sagen, hey, da möchte ich gern hin, da muss ich hin. Und das ist so ein bisschen auf kleinem Niveau, glaube ich, bei der K5 uns auch gelungen, dass die Leute sagen, du kannst eigentlich nicht hingehen, weil, ich meine, ich habe 2000 Tickets verkauft gehabt schon, also als dann Corona reinging. Also noch bevor die heiße Phase, jeder Eventveranstalter weiß, Kurz vorher gehen die meisten Tickets über den
Tresen. Aber du hast trotzdem schon 60% dann im Kasten.
Ich hätte, ja, das Ding wäre richtig geil geworden, aber ich hatte noch gar kein Programm draußen. Also die Leute kaufen, weil sie wissen, Ritter und Krisch und das ganze Team machen ein geiles Programm, aber vor allen Dingen wissen die, dass geile Leute
sind. Ja, vor allen Dingen, das sind ja bestimmt auch wahnsinnig viele Wiederholungstäter. Ne? Also bei uns ist das immer gar nicht so eine Frage, gehen wir da hin oder gehen wir nicht hin, sondern eher so sagen, wann ist das? Also bei uns ist das einer der, und auch in unserem Umfeld, das ist die gesetzte Veranstaltung. Also ich wüsste keine Veranstaltung, vielleicht Rockstars natürlich auch, aber die so ein hohes Retention-Niveau hat. Wie eure. Okay, aber Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Also die, ihr wart schon bei 60% Sales und dann kam diese Überraschung.
Ja. Ja, genau. Ja. Ja, also genau. Aber also Kunden zu Fans ist so mein was ich da so mitgenommen
habe. Wie weit ist die Brücke denn für so ein Tony Robbins, der steht durch seine Persönlichkeit? Bei den Rockstars haben wir den Westermeier, bei den K5, den haben wir den Krisch und den Rittau. Wenn ich jetzt auf Corporate Deutschland gucke, ich weiß nicht, ob man dafür jedes Mal Personen haben muss oder wie weit, welche anderen der großen Marken auch nur in der Nähe dazu sein kann, wirklich Kunden zu Fans machen zu können. Also ich hätte da so einen Verdacht, aber ich wüsste jetzt auch genügend Marken, wo ich so denke, boah, das ist irgendwie total, also macht eine Check24, nur als also mal willkürliches Beispiel, sind die in der Lage, ihre Kunden zu Fans zu machen? Ne? Das ist eine super effiziente Maschine, da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen und die haben einen super großen kommunikativen Druck draus und die haben ein tolles CRM, die sind prozessual unter den Plattformen, alles was Lead-Gen ist, und also sicherlich im oberen Zehntel. Ich würde trotzdem behaupten, dass Check24 wenig Fans hat. Viel Kunden, aber wenig wirklich echte Fans.
Ja.
Welche von den Großen fallen denn? Also ist das, schafft das eine Sixt? Ich hätte so fast gedacht, dass so eine Telekom, das ist jetzt, hätte ich vor 10 Jahren niemals gedacht, aber in meinem Umfeld und jetzt gerade in der Krise stelle ich fest, dass die Reputation unserer deutschen Telekom eine ganz andere ist als noch vor 5 bis 10 Jahren, weil jetzt auf einmal sowas wie Stabilität, sowas wie ein Kundenservice, ein Prozess, der klappt, Zusagen, die eingehalten werden, Verträge, die nicht mehr verarschen, dass das auf einmal ein Asset ist, was wirklich total loyale Kundenbeziehungen herstellt, die wir zuletzt vielleicht vor 15, 20 Jahren hatten. Also ich glaube, die Telekom war noch nie so mit loyalen, zumindest in meiner Wahrnehmung, das ist jetzt ein super kleines Panel, dass solche Unternehmen in der Lage sind, ihre Kunden zu Fans zu machen.
Also ich glaube, dass sagen jetzt nur, weil da Personen auf der Bühne rumspringen, glaube ich, dass nicht dazu führt, dass Leute zu K5 oder OMR oder Robbins Fans werden, sondern es ist schon das Produkterlebnis. Mhm. Also dass du halt, wie du sagst, dass du eigentlich einen Haken dran machen kannst, weil du weißt, das sind zwei gut investierte Tage jetzt in unserem Fall. Mhm. So. Und warum ist das so? Das gilt dann auch für eine Zuplus. Das wie immer gesagt, weil du die Erwartungen übertriffst. Also am Anfang war es, schwere Pakete kommen nach 1 oder 2 Tagen, dann jeder denkt schwer gleich langsam. Mhm. Das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so, aber die Leute sagen, okay, und bei Amazon hast du ja auch, also Shopping auf Amazon macht ja keinen Spaß. Das ist ja, kriegst ja Augenkrebs, wenn du da einkaufen gehst. Aber der ganze Prozess, die Abwicklung, Retouren und so weiter, ist einfach hassle-free. Also ist diese sagen für mich immer das Produkterlebnis oder das Kundenerlebnis entscheidend. Bei Six würde ich sagen, ja, natürlich, wenn die Werbung ist das eine, es ist lustig gemacht, wenn die Anmietung easy ist, wenn du jetzt, ich habe gerade einen Schadensfall, wenn da die Abwicklung fair ist, dann denkst du dir, ja, dann gehe ich da natürlich wieder hin. Das Problem, was die Erfahrung, die ich gemacht habe bei einem Anbieter in Portugal mit einem Buchstaben E vorne, würde ich sagen, gehe ich nie wieder hin. Mhm. Ja? Also ich glaube, und das auch Check24, vielleicht wirst du zumindest ein Household Name, wo du sagst, ja, den Vergleich mache ich natürlich da. Und auch dort bin ich völlig bei dir, wenn du das bei der Telekom sagst, keine Verarschverträge, Stabilität, vielleicht wird man bescheidener und es dauert ein bisschen länger. Aber es gibt ja auch diesen schönen Spruch im Kundenservice, so aus Autsch mach wow. Also wenn du Dinge, die nicht geklappt haben, gedreht hast, steigert sich die Loyalität der Kunden und auch dieses Referenzkundenwerben, Kundenmodell um Faktor X. Ja. Also das ist halt ein längerer Weg. Und die Frage ist dann in den großen Organisationen immer, wer erntet die Lorbeeren? Weil wenn du nach 3 Jahren schon wieder woanders bist oder hochgelobt worden bist, kriegst du nicht mehr die Lorbeeren, die du vielleicht auf einem Projekt dazu gestartet hast, dann letztendlich,
wo du nicht mehr drauf sitzt. Ja, das ist ja das Große, das ist genau, deshalb kam ich drauf, ne, wegen dieser Personality Brands, das ist ja jetzt auch meistens das häufigste Zitat oder die häufigste Referenz ist ja natürlich dann auch Elon Musk mit Tesla. Das ist natürlich auch nicht nur eine Frage der Größe der Unternehmung, sondern auch der Art, das sind ja alles Gründer Executives, die auch einen relevanten Anteil auf der Cap-Table haben. Das kann ja der normale deutsche Corporate mit einem 3-Jahres- oder 5-Jahres- Vorstandsvertrag gar nicht so gut abbilden, abgesehen davon, dass es kulturell nicht immer gleich gewollt ist. Und in unserer, das sieht man ja auch in unserer deutschen E-Commerce-Welt, sieht man jetzt auch wenige, die jetzt noch so wirklich selbst nach vorne gehen und für ihre Brand wirklich, also publikumswirksam dastehen. Ne? Also das ist ja vielleicht auch gar nicht notwendig, wenn da hinten die Struktur richtig passt. Wir haben vorhin schon mal kurz über deine persönlichen Learnings in dieser Krise gesprochen, aus der K5-Perspektive. Jetzt bist du ja auch natürlich ein E-Commerce-Handelsexperte und bist in diesem Glorfonds aktiv. Also hast auch so eine Art Analystentätigkeit noch darüber hinaus. Was gab es denn da für dich so an großen Überraschungen jetzt so in den letzten 5 Wochen? Gerade wie sich so der Handel dargestellt und vielleicht auch geschlagen.
Ja, Überraschung gibt es da eigentlich wenig. Ich komme mir immer, denke mir immer so vor, das ist ja alles total offensichtlich. Also wir sehen es ja jetzt, also vielleicht der Fonds, den wir aufgelegt haben, 2015, das war ja so die Idee, weil wir glauben, okay, dieses ganze Handelssegment, wenn ich drauf schaue, wer werden die Gewinner sein auf 5 oder 10 oder 15, 20 Jahre, das sind ja nicht die Metros oder Kaufhofs oder Mediamarkt, das war uns aber immer schon klar, ist ja auch unsere Position, sondern es sind eben die Amazons, Alibabas, aber eben auch alles, was da sonst noch kommt, also Zooplus, Chewy, Wayfair, Pinduoduo, you name it, ja. Und haben dann gesagt, komm, lass mal einen Index definieren und darauf haben wir eben einen Aktienfonds aufgelegt, der für jedermann ist. Also du kannst den Anteil kaufen, der aktuelle Kurswert ist 142 Euro, wir sind mit 100 gestartet und das Lustige ist, daran siehst du ja immer, wie performt eigentlich der Handel. Und wir sind in den letzten, also wir sind erstmal abgestürzt ein bisschen, aber nicht so schlimm wie die Börsen und sind jetzt fast auf dem Höchststand innerhalb der letzten 2 Wochen, weil natürlich die ganzen Nahversorger, also das sind eben die Lebensmittelhändler wie Ocado, sind aber auch Apotheken, sind Haustierversender wie Chewy in USA, die Zooplus hat auch wieder zugelegt, also die im Prinzip von diesem Thema jetzt profitieren. Die zweite Welle, die jetzt kommt, also Amazon sowieso, also Everything Store, wo du halt jetzt alles bestellt hast, was du zu Hause brauchst, irgendwie Spiele für die Kinder und Videokamera, um dein YouTube-Video zu machen. Und jetzt kommt aber die Welle, wo die Modeversender, auch in Zalando, auch wieder sehen, okay, wow, jetzt haben sich die Leute so irgendwie berappelt, jetzt sehen sie, okay, gutes Wetter, zumindest hier im Süden Deutschlands, ich brauche ja Sommerklamotten, kann nicht mehr shoppen gehen, also lasse ich mir die Sachen nach Hause bringen. Das Spannende eben, was wir jetzt noch sehen, ist die Frage, halten die Systeme, also die Infrastruktur? Und da sagen wir ja auch immer, die deutsche Paketversenderlandschaft ist zwar wahrscheinlich in Europa einmalig, aber sie hat eigentlich keinen Raum mehr für Wachstum. Und jetzt werden halt auch die Systeme da letzten Endes echt an die Grenzen gefahren. Das sehen wir ja auch auf allen Websites, steht drauf, wegen Covid-19, Lieferverzögerung, die man halt vorher gar nicht kannte. Also es wird einen massiven Shift jetzt, glaube ich, geben Richtung Online, weil sich natürlich auch Nutzerverhalten verändert. Genauso wie wir jetzt hier die Podcasts eher mit Zoom und Co. machen. Mhm. Habe ich früher nie gemacht, persönlich, weil ich mir dachte, nee.
Wollte mir ja nicht. Haben wir 3 Monate lang rumgehühnert. Und
ja, genau. Und dann haben wir so, okay. So. Und es spart natürlich dann auch wieder Zeit, CO2 und so weiter. Also ich glaube, es wird nachhaltig Veränderungen geben beim Einkaufsverhalten. Es wird nicht alles so bleiben, aber du wirst einen Niveausprung haben nach diesen Monaten.
Ja, definitiv. Ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber du sagtest vorhin so ganz selbstverständlich, naja, das war doch eh eigentlich alles klar, weil wir beide kommen jetzt aus einer Welt, die warum man die Vorteile des E-Commerce gesehen hat und vor allen Dingen auch die, ich weiß nicht, wie deine Haltung dazu ist, aber Jochen hat schon damals in Exciting Commerce sehr früh über die, ich weiß nicht, wie er es genau genannt hat, aber im Grunde über die Multi-Channel-Lüge gesprochen, also über diese große Diskrepanz, die es zwischen stationären Handel und echtem E-Commerce gibt, aus diversen Gründen, insbesondere aus der Perspektive des Endkunden heraus und gar nicht so sehr aus der Perspektive des Händlers oder des Absenders einer Leistung. Und wir in unserer Bubble, uns sind diese Wachstumsquoten und die Marktdurchdringung und vor allem diese Veränderungsgeschwindigkeit natürlich relativ gut transparent. Ich habe nur das Gefühl, wenn du in den normalen Marketing-Durchschnitt guckst, dass die alte Welt immer noch überbewertet wird, weil das hier und jetzt das Absatzvolumen natürlich in der stationären Handelswelt immer noch sehr, sehr hoch ist und man diese Veränderung, diese graduelle Veränderung, die jetzt auch immer mehr durch unterschiedliche Effekte anzieht, gar nicht so sehr gut mitkriegt, wenn man nicht aus dieser E-Commerce-Welt kommt. Und das gilt nicht nur für Handel, das gilt zum Beispiel auch für die Mediadurchdringung genauso. Ne? Also Mediennutzungsverhalten, jetzt auch für Dinge, die jetzt nicht in Kisten gepackt werden können, sondern wie werden eigentlich Baufinanzierungen vermittelt, wie werden Mobilfunkverträge geschlossen, wie werden Reisen gebucht, das ist man das jetzt mittlerweile jedem bewusst, aber auch wie werden Risikolebensversicherungen abgeschlossen. Da machen viele Marketingentscheider immer noch die den Blick in den Rückspiegel und so ganz kleine Veränderungen in die Zukunft. Ich finde solche Indizes, wie jetzt zum Beispiel bei euch ist es der Fonds, die dann praktisch einfach so eine Handelswelt abbilden. Und wenn du jetzt vor ein paar Jahren jetzt mal euren Fonds gegen die Durchschnitts-Retails-Werte, die es damals noch public gab, ne, jetzt irgendwie da ganz, ganz früher war es die Arcandor, die Metro, bevor sie die ganzen Spin-offs gemacht hat. Ich meine, was wurde da alles noch an Hoffnung vor sich hergeschoben? Und wie evident ist das jetzt zum Beispiel, dass eine Karstadt-Galeria wirklich eher am ganz letzten Zipfel ihres Lebenszyklus angekommen sind. So. Also meinst du nicht auch, dass wir da in so einer eigenen Blase leben, die jetzt erstmal dem größeren Markt erst so nach und nach transparenter wird?
Ja gut, die Gefahr besteht ja immer. Ich bin, also aus einem Grund bin ich dem ganzen Corona-Thema sehr dankbar, weil, glaube ich, jetzt jeder verstanden hat, was eigentlich eine exponentielle Kurve ist. ich war jetzt nie die Mathe-Leuchte, aber ich habe immer, solche Sachen habe ich immer verstanden. Ja. Also vor allen Dingen auch Prozent von Prozent-Rechnung, habe ich meinen Kindern schon gesagt, du musst wissen, wie viel sind 50% von 20%. Ja. Weil da schalten da schon 90% aus und in jedem Board-Meeting dann siehst du so, die Lichter gehen aus. Ja. So, aber zurück, exponentielle Kurve. Ich glaube, jeder hat verstanden, dass es zu sagen, es ist nicht da, es ist nicht da, es ist nicht da, boom, in your face. Ja. Und das ist so auch das, was beim Handel ja funktioniert. Also wenn du dir anschaust, die Kurven jetzt von Zalando oder Zalando Plus, wo du sagst, ja, wenn jedes Jahr auf eine Milliarden Umsatz 20-30% dazukommen, dann kommen eben 500 Millionen, eine Milliarde einfach jedes Jahr absolut oben drauf. Und das ist der Effekt, der sich irgendwann dann auch in der ganzen Branche durchschlägt, wo du sagst, diese Verschiebung und ich, ja, es gibt diese Multi-Channel-Lüge, das sieht man ja jetzt, alle Firmen, die bisher stationär stark aufgestellt waren und nicht wirklich sich vorbereitet haben und halt so ein Feigenblatt Online-Mobile-Shopping-Ding haben, können das nicht kompensieren und das ist ja das, ich sehe aber natürlich das Dilemma, wenn du sagst, ja, so ein bisschen dieses, wer ist denn das hier, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Der Christensen, der sagt, das Innovators Dilemma. Du schaust praktisch auf deine Umsätze, die Milliardenumsätze, und du schaust auf diese mini kleine Pflanze und sagst so, ah komm, alle Ressourcen auf das, was funktioniert. Nur jetzt bist du halt gezwungen, aus dem Stand irgendwie die anderen Kanäle auch hochzufahren. Und das gelingt meiner Meinung nach nicht mit einer Organisation, die 20, 30, 50, 100 Jahre im Prinzip Handel ganz anders gedacht hat. Und das Beispiel, was auch nicht zieht, ist, ja, schau mal, jetzt macht mein Müsli ja auch einen Laden auf oder Warby Parker oder so. Da denke ich mir so, hä, ja, aber die haben halt eine digitale DNA, die denken halt von einer Datenbank her und sagen halt, okay, mein Laden ist ein Marketingkanal, es ist nicht ein Absatzkanal primär. Also, und da, ich mag immer, was Jack Welch gesagt hat, dieses so Panic Sooner, ja, einfach immer mal schauen, scheiße, was machen denn die anderen? Worst-Case-Szenario. Und da muss halt jetzt einfach eine ganz andere Dynamik an den Tag gelegt werden. Und wir werden sehen, wo wir da jetzt rauskommen. Und und vielleicht auch noch ein Fazit. Das führt natürlich jetzt dazu, dass auch ich meine, wir haben so lange billiges Geld gehabt und jetzt geht eine Vapiano pleite. Denkt mir so, ja, aber das Konzept ist einfach Schrott. Ich will nicht stundenlang warten auf mein Essen. An einem Tisch 10 Leute, der kriegt für 5 Minuten. Also ja. Ich will auch nicht rumlaufen, mein Essen zu holen. Also,
das war nicht dein großes Problem, ne?
Nein, aber das, ja. Also, dann gehen die halt jetzt pleite und sagen wegen Corona. Nein, weil dann Kerngeschäft nicht cool ist.
Ja. Bist du für Bailouts? Also bist du hast du Verständnis dafür, wenn jetzt eine Karstadt-Quelle, sage ich immer noch, eine Galeria, Kaufhof, Karstadt, jetzt Subventionen in Form von welcher Art von Stützung auch immer noch mal kriegt? Ich habe jetzt gerade gelesen, in NRW klagen sie jetzt auf die Eröffnung. Wie siehst du, bist du so marktliberal eingestellt oder hast du dafür Verständnis für, dass so auch, sagen wir mal, offensichtlich kränkelnde Geschäftsmodelle gestützt werden?
Naja, es ist halt mal, Politik ist so, einfach so ein Thema, wo du sagst, ich möchte da nicht in den Schuhen stecken jetzt gerade und ich habe mich jetzt da auch aus der Diskussion noch abgeschaltet, weil ich gesagt habe, ich kann einmal alle 4 Jahre wählen, that's it. Und ansonsten sollen die halt da machen und ich nehme es halt als Entscheidungsnehmer. Ich glaube, es ist grundsätzlich ein Fehler. Ich glaube, es gibt schützenswerte Bereiche, wo der Staat einfach schauen muss, da hat der Markt nichts, funktioniert er nicht. Also wo du einfach, ja, was ich, Gesundheit und wo du Leute du musst Leute auffangen. Siehst du ja in den USA, warum sterben da so viele? Ja, weil kein vernünftiges Gesundheits- und Krankenversicherungssystem ist. So, in so einem Land will ich auch nicht leben, weil ich finde, in so einem Land wie Deutschland muss man die Schwachen stützen. Aber das heißt nicht, dass man alle schwachen Geschäftsmodelle irgendwie durchfüttern muss. Nee, bin ich nicht der Meinung. Aber ich bin ja kein...
Hast du schön diplomatisch gesagt. Ich glaube, man konnte das gut zwischen den Zeilen durchlesen. Ich finde das auch, sagen wir mal, eine demütige Haltung, alle 4 Jahre zu wählen. Das finde ich schon mal richtig. Und als Hannoveraner, der nach Bayern ins Exil gehen musste, ist das auch genau die richtige. Genau. Die richtige Haltung. Sehr schön. Wir kommen zum Ende. Meine Abschlussfrage: Wie hältst du dein Wissen frisch? Da bin ich mir ganz sicher, also, du hast ja schon IO genannt, aber da bin ich sicher, dass du da nochmal eine ganz prägnante Zusammenfassung machen kannst. Wie schaffst du es, der Tausendsasser Sven Ritschau, und das meine ich wirklich im positiven Sinne des Wortes, wie schaffst du es, dein Wissen frisch zu halten?
Ja, ich muss mal hier einmal kurz mein Mikrofon umstellen. Wie halte ich mich frisch? Ich glaube, dass es, also ich meine, ich bin jetzt so in der Lage, einfach von den Leuten zu lernen, die ich interviewe. Ja, das macht schon mal einfach... Es ist schon einfach mal echt ein Vorteil, wenn du dich jede Woche auf eine Firma und eine Führungsperson vorbereiten musst und du denkst immer so, ja, kenne ich schon. Und dann liest du dir das durch und denkst so, okay, jetzt habe ich das Geschäftsmodell das erste Mal verstanden. Und dann siehst du die Brüche in der Vita und denkst dir so, wow, voll spannend. Also das ist so eine Sache, da bin ich sehr, sehr dankbar. Zum anderen, ich lese wirklich sehr, sehr viel. Und wenn du dich dann in solche Umfelder begibst wie EO oder auch, weiß ich, Tony Robbins, meine Bücherliste ist, wahrscheinlich schaffe ich die gar nicht mehr, bis ich in die Grube falle. Und da ist einfach, so, und dann auch so jetzt mit so Menschen wie dir einfach in die Interaktion zu gehen und dann wieder, ich nehme ja jedes Mal was mit, dann sagt wieder einer, ja, hast du das schon gelesen oder schau dir das mal an oder das Video ist gut. So, also eigentlich, und das kann ich nur jedem empfehlen, bewegt euch in Umfelder, wo du wachsen kannst. Und das heißt letzten Endes wirklich Leute, die meistens besser sind als du. Also das ist sowas.
Ja. Wenn ich das mal aus der Beobachtung zurückgeben darf, ich finde, du hast auch eine angenehme Art, zum einen Wissen zu teilen, aber auch eine positive Neugierde. Man merkt so richtig, dass du diesen Wissensdurst, den du im IO-Kontext vorhin genannt hast, dass du den auch wirklich lebst. Kann ich nur so zurückgeben. Das ist ein großer Unterschied, ob man das Gefühl hat, boah, das ist irgendwie eine Einbahnstraße, im Sinne ist entweder nur auf dem Senden oder nur im Ausfragen. Diese Parallelität aus Wissen reingeben, aber auch Wissen sich abzuholen, ist, glaube ich, auch eine Kunst, die du wie kaum ein anderer wirklich gut beherrschst. So, das war mal ein total harmonischer Abschluss jetzt hier. So, wenn es jetzt noch so...
Ja, genau.
Sehr schön. Sven.
Willst du Musik einspielen?
Ja, das mache ich. romantische Musik und ein bisschen Weichzeichner.
Ja,
herrlich.
Genau,
die sehr Blende gut. Aus. Mein lieber Sven, ganz herzlichen Dank.
Ja.
Das war eine großartige Zeit mit dir. Ich freue mich, wenn wir uns bald wieder austauschen, hoffentlich live und in Farbe. Ich wünsche dir, deinem Team viel Erfolg jetzt in dieser herausfordernden Zeit. Ich freue mich jetzt schon wie Bolle auf die nächste K5. Da werden wir vorher garantiert nochmal sprechen und Promotion braucht deine Veranstaltung ja überhaupt gar nicht. Das ist ja das ein Selbstläufer, aber auch.
Wer nicht kommt, hat selber Schuld, das ist mittlerweile mein. Weil ich wirklich glaube, nicht weil ich ein geiler Typ bin, sondern weil einfach du und andere da sind, wo du echt denkst, du kannst nicht, kannst das eigentlich nicht.
Nee. Mitnehmen. Genau. Sehr gut. Sven, pass gut auf dich auf und hoffentlich bis ganz bald. Vielen Dank für deine Zeit. Merci.
Danke dir, Erik.
Ciao.